Radio Wuppertal 107.4 am 4. Advent.
Guten Morgen, wir starten mit dem Elba-Talk und heute ist Wuppertals Oberbürgermeister bei mir. Fast schon traditionell zum Jahresabschlussgespräch. Hallo, herzlich willkommen, Uwe Schneidewind.
Guten Morgen, freue mich hier zu sein.
Am 4. Advent heute, wie ist die Weihnachtsstimmung bei Ihnen aktuell so?
Ach, ganz schön. Wir haben unsere älteste Tochter ist gestern zu uns gekommen. Die ist zurzeit in Afrika und war schön, sie jetzt am Monat wiederzusehen. Wir haben gestern den Weihnachtsbaum aufgebaut. Also insofern ist richtig Weihnachtsstimmung im Haus. Ansonsten steht ja nächste Woche noch einiges im Rathaus an, aber so langsam merkt man, dass die Weihnachtsstimmung kommt.
Ja, das ist das Besondere, dass wir eigentlich eine Woche mehr haben noch bis Weihnachten, ne? Bis Freitag dann. Wir sprechen drüber, was denn da jetzt noch kommt zum Ende des Jahres und was nächstes Jahr hier noch in der Stadt passieren wird. Mit dem Oberbürgermeister hier aus Wuppertal, Uwe Schneidewind. Radio Wuppertal im Elbertalk. Ich spreche in dieser Stunde mit Oberbürgermeister Uwe Schneidewind und wir gucken jetzt kurz vor Weihnachten nochmal zurück auf das Jahr. Herr Schneidewind, wie haben Sie das Jahr erlebt? Was war so das bestimmende Thema?
Ja, ich glaube, es war eigentlich zweigeteilt. Wir hatten natürlich auf der einen Seite diese nochmal verschärfte Krisenkulisse durch den russischen Angriffskrieg ab Februar. Das, was wir als Zeitenwende bezeichnen, das haben wir ja auch bei uns im Wuppertal gespürt. Über 5000 Menschen aus der Ukraine, die hier Zuflucht gefunden haben, die gewaltig explodierenden Energiepreise mit all den Folgen. Und auf der anderen Seite aber ja doch sehr, sehr viele auch Aufbruchssignale. Ne? Solar Decathlon, der uns im Sommer begeistert hat. Wir hatten die intensive Diskussion über die Buga mit dann doch einem klaren Votum im Bürgerentscheid. Wir haben die runden Geburtstage von Universität und Sparkasse gehabt mit richtig vielen Veranstaltungen zu sehen, was hier für starke Institutionen sind. Also insofern ist auch vieles Positives gelaufen. Und ich glaube, das hat gerade in dieser Krisenkulisse gut getan, weil es auch das Vertrauen in die Stadt und einfach die Kraft, die Wuppertaler und Wuppertaler haben, nochmal gestärkt hat.
Bevor ich darauf eingehe, es sind drei Projekte, die ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben habe, die irgendwie doch groß in den Medien waren vielleicht in diesem Jahr. Man hat so das Gefühl, sie kommen gar nicht dazu, einfach nur Oberbürgermeister zu sein. Sie sind mehr so ein Krisenmanager. Ne? Erst war Corona, sie konnten gar nicht richtig starten. Dann kam eben der Krieg. Haben Sie auch das Gefühl, so ein bisschen mehr Krise als normale Kommunalpolitik?
Ja gut, es ist sicher mehr Krise, als das zu erwarten war. Aber ich meine, das gehört ja mit dazu, also sowohl zu dem Job des Oberbürgermeisters, auch in der Verwaltung, auch damit in einer guten Weise umzugehen. Und ich meine, was wir ja durchaus auch gespürt haben, wie das den Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft nochmal gestärkt hat, wie das uns auch als Verwaltung nochmal gezeigt hat, was alles geht. Also darum hat ja Krise auch immer nochmal eine andere Seite zu spüren, was eigentlich möglich ist, was geht. Und das macht einen dann ja auch stärker für die normalen Phasen. Also darum habe ich das jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, warum muss denn jetzt so viel Krise sein, sondern das gehört mit dazu und man kriegt gleichzeitig ja auch nochmal ein Gefühl dafür, was geht.
Was meinen Sie, was hat sich da gezeigt durch diese Krise? Haben Sie ein Beispiel?
Ja, also ich meine, eindrucksvoll ist ja das, was uns das als Schub in der Digitalisierung gegeben hat. Corona, über 2000 Menschen plötzlich auch in der Verwaltung, im Homeoffice, zu sehen, dass da Dinge möglich sind, mit denen man gar nicht gerechnet hätte. Jetzt gerade in der Ukraine-Krise, also muss ich sagen, das ist immer wieder eindrucksvoll, wie wir da innerhalb weniger Tage für viele hundert Menschen die Flüchtlingsunterkünfte hergerichtet haben. Tolles Zusammenspiel von GMW, den Hilfswerken, den unterschiedlichen Stellen in der Verwaltung. Also das sind solche Momente, die auch einfach das Vertrauen ja in Verwaltung, auch in der Bevölkerung nochmal ganz erheblich stärken.
Auf der anderen Seite, wenn man jetzt auf die Probleme schaut, die das auch mitbringt, denke ich zum Beispiel daran, dass auch viele Geflüchtete aus der Ukraine zum Beispiel in der Schlange bei der Tafel stehen und da auch Unterstützung brauchen. Also man sieht auch da, die Armut steigt und es sind nicht nur Geflüchtete, die da in der Schlange stehen, sondern auch immer eher mehr Menschen, die hier aus Wuppertal kommen, Rentner, junge Familien. Also ich hatte in der letzten Woche an dieser Stelle war der Chef der Wuppertaler Tafel zu Gast und der hat das eben ganz eindrucksvoll nochmal gesagt, dass sich da die Zahlen fast verdoppelt haben von Hilfsbedürftigen, während die Spenden immer weiter zurückgehen.
Ja, also die Inflation, die steigenden Preise sind ein Riesenproblem, gerade für die vielen Menschen in Wuppertal, die dann gerade noch auch einen Job haben, aber damit so vorher vielleicht gerade so über die Runden gekommen sind und jetzt schlagen die höheren Energiepreise und ja auch Lebensmittelpreise in einer Form ein und das macht sich dann an den höheren Zahlen in der Tafel fest. Und das ist wirklich auch Wahnsinn, was Peter Vorsteher und das gesamte Team der Tafel dort auch leisten. Und darum ist es, glaube ich, auch wichtig, dass er jetzt auf unterschiedlichen Ebenen auch Unterstützungsangebote entstanden sind. Wir haben in den Entlastungspaketen des Bundes, gibt es ja richtig viele auch konkrete Zahlungen und Entlastungen. Wir haben Maßnahmen ergriffen, um Energiepreise stärker auch zu deckeln. Also da passiert viel. Und wir erleben ja auch in den letzten Wochen gerade eine gewaltige Solidarität und Hilfsbereitschaft in der Wuppertaler Stadtbevölkerung. Viele Wohlfahrtsorganisationen, alle Wuppertaler war ja auch mit dabei, setzen Hilfsfonds auf, um eben gerade auch in besonders schwierigen Einzelfällen zu helfen.
Aber ist das die einzige Möglichkeit, dass man irgendwie in so einer Stadt auf Spenden und ehrenamtliches Engagement zurückgreift? Oder kann die Stadt auch selbst irgendwie was tun?
Man muss einfach sehen, um die Dimensionen, die es hier geht, diese eigentlichen Entlastungen, das kann nur durch solche Pakete passieren, wie sie jetzt vom Bund erlassen werden. Und das ist ja auch zum Teil eine sehr massive Hilfe. Wir können immer wieder auch in Einzelfällen, gerade in enger Kooperation mit den Wohlfahrtsverbänden, das tun wir auch, dann Notfallfonds einrichten, die für besondere Härtefälle da sind. Aber ich glaube, in der Breite ist das für eine Stadt wie Wuppertal bei unserer Finanzsituation noch mal mehr eben gar nicht möglich, einen solchen Preisschock wirklich umfassend abzufedern. Das muss durch Bundes- und Landespolitik passieren und passiert ja aktuell auch.
Und jemand auffangen, der vielleicht da schon durch so ein, ja, der schon belastet ist, der eben, wo noch nichts abgefedert wird oder das nicht mehr hilft?
Ja, genau. Also das sind ja genau diese Notfonds, die entstehen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen auch nochmal sehr viel für die Tafel getan, um sie zu unterstützen. Also die Institutionen, die das ja bisher aus reinem eher komplett ehrenamtlichen Engagement gemacht haben, denen beiseite zu stehen. Und ich glaube, da entsteht dann schon so ein Netz, gerade auch für besonders betroffene Einzelfälle.
Oberbürgermeister Uwe Schneidewind hier im Elbertalk bei Radio Wuppertal. Wir reden gleich weiter, machen so einen kleinen Rückblick und Ausblick auf das ja fast vergangene Jahr und auf das kommende Jahr. Radio Wuppertal, 10.16 Uhr jetzt. Wir sind im Elbertalk diese Stunde. Hier im Studio ist Uwe Schneidewind, Wuppertals Oberbürgermeister, seit 2 Jahren jetzt. Wir haben gerade so ein bisschen einen Rückblick auf dieses Jahr gemacht und da haben Sie mehrere Highlights rausgegriffen aus Ihrer Sicht. Das ist einmal zum Beispiel der Solar Decathlon. Das war dieses Projekt an der Nordbahntrasse, wo Häuser aufgebaut wurden. Ich erzähle das jetzt gerade auch nur aus dem Kopf. Und da wurde irgendwie gezeigt, was alles in Zukunft an moderner Technologie fürs Klima möglich ist. So, ich fand immer, Solar Decathlon ist relativ so ein universitäres Projekt, so ein bisschen nischig für Leute, die zufällig dran vorbeikommen, vielleicht mal ganz interessant. Wie haben Sie das wahrgenommen? Sie haben ja gerade das als Highlight rausgegriffen. Ich habe es jetzt ein bisschen klein gemacht dagegen.
Ja, ich glaube, solche Projekte sind ja deswegen so wichtig, weil sie so ein Umparken im Kopf erzeugen. Also wir leben ja in einer Stadt, wo für viele Menschen nur das Gefühl ist, boah, seit 20 Jahren, da ist auch vieles immer wieder schlechter geworden. Und das, was so sich umdreht, wo wir merken, diese Stadt erfindet sich an vielen Ecken neu, das wird an bestimmten Punkten eben besonders deutlich. Und das Solar Decathlon ist so ein Beispiel, wenn da studentische Teams überall aus der Welt hier nach Wuppertal kommen, über 2-3 Jahre an diesen Projekten gearbeitet haben und zeigen, was geht eigentlich heute im Bereich nachhaltiges Bauen und das gemacht ja haben anhand von Beispielen, die aus der Wuppertaler Nordstadt kamen, ne? Baulücken füllen, Bauten aufstocken und man dann die Kraft dieser Teams spürte, die eben nicht nur einem ein gewaltiges Zuvertrauen in Zukunft in diesen schwierigen Phasen sozusagen in die Stadt gebracht haben, sondern die selber auch in hohem Maße begeistert waren von dem, was sie im Wuppertal erlebt haben. Und da sind einfach solche Energiespender, wo wir auch als Wuppertal wieder den Spiegel vorgezeigt bekommen, was und wie diese Stadt im Positiven, wenn man von draußen kommt, wahrgenommen wird. Und das hat sich alles auf diesem Gelände dort oben verdichtet. Und ich glaube, viele Wuppertaler und Wuppertaler, die es dann besucht haben, sich darauf eingelassen haben, bei denen ist dieser Energiefunken auch gewaltig übergesprungen.
Haben Sie so ein Beispiel, was hat begeistert?
Also einmal zu sehen, was heute technologisch schon alles geht. Da waren ja auch viele, die auch mal überlegt haben, müsste ich in meinem Haus mal was machen. Aber das Entscheidende waren diese jungen Teams. Ne? Mhm. Du hast dann plötzlich Teams aus Indonesien und den USA. Und da sind junge Menschen, die sagen, hey, es geht anders. Und das strahlt so eine Zukunftszuversicht aus, ne, die einen sofort hat einnehmen lassen, wenn man sich von einem dieser Teammitglieder da durch das Haus führen ließ.
Aber es war dann doch ja punktuell. Sie haben auch gesagt, es war so ein Punkt in diesem Jahr. Es war im Sommer und jetzt wurde es wieder abgebaut. Was haben wir jetzt davon?
Ja, also wir werden ja, ein Teil der Gebäude bleibt jetzt die nächsten 4 Jahre noch stehen, wird ein sogenanntes Labor, in dem in enger Kooperation mit der Universität eben auch wirklich ausprobiert wird, welche dieser Technologien bewähren sich, bleibt damit auch ein Ort, wo wir immer wieder auch für das, was jetzt im Hinblick auf die Gebäudesanierung Wuppertal ansteht, Anregungen mit rausnehmen können. Also da wirkt auch was jetzt entsprechend weiter und nach. Und die Gebäude haben ja auch eine tolle Ästhetik, wenn man oben der Nordbahntrasse dran vorbeifährt. Ja. Das wird jetzt ab Frühjahr richtig losgehen. Die machen sind sozusagen jetzt auch in der Winterpause. Und dann werden auch die Häuser wieder im Rahmen dieses Prozesses bespielt.
Das sind ja Anregungen und Ideen, die dann Wuppertal vielleicht gar nicht umsetzen kann, so Wuppertal als arme Stadt, oder kommst du immer wieder auf die Einzelnen an?
Ja, ich meine, man muss ja sehen, bei der ganzen Frage, was muss in unseren Gebäuden passieren, der Großteil darüber passiert ja über private Investitionen. Und wir hatten viele Hauseigentümer und Eigentümer, Immobiliengesellschaften, die hier im Wuppertal aktiv sind, die sich dort oben haben auch inspirieren lassen. Also daher gehe ich fest davon aus, dass wir einiges von dem, was dort gezeigt wurde, in den kommenden Jahren auch immer stärker in Wuppertal selber sehen werden.
Dann hatten Sie noch angesprochen, die BUGA, die Bundesgartenschau, die 2031 nach Wuppertal kommt. Das wurde dieses Jahr endgültig beschlossen. Da war auch die Bundesgartenschau-Gesellschaft hier, hat sich Wuppertal nochmal angeguckt. Was kriegen wir, sagen wir, im kommenden Jahr davon mit? Also ich meine, es ist ein langer Zeitraum, es muss einiges umgebaut werden, auch hier in Wuppertal. Was sind jetzt so die nächsten Schritte? Was sehe ich davon als Wuppertalerin?
Ja, also wir sind jetzt ja über den Winter im dabei, nach der endgültigen Entscheidung, diese ganzen organisatorischen Dinge auf den Weg zu bringen. Da wird eine eigene Gesellschaft gegründet, die das begleitet. Es muss viel Rechtliches geklärt werden. Das ist jetzt die letzten Wochen mit viel Hochdruck gelaufen. Was man im nächsten Jahr sehen wird, ist, wie der Beteiligungsprozess aussieht. Also wir möchten ja, dass nicht nur dann im Wuppertaler Westen was entsteht, sondern wir in Gesamt-Wuppertal spüren, wie geht es voran. Da haben wir mit dabei, auch die Kriterien für verschiedene Formen von Projekten zu definieren. Wir werden vermutlich sehr viel plastischer auch noch sehen, wie dieser Radrundweg, der ja viel auch intensiv diskutiert wurde, wie der jetzt in der Planung Stück für Stück Kontur gewinnt. Und wir werden im nächsten Jahr auch wieder über eine Reihe an Veranstaltungen die Wuppertaler und Wuppertaler damit auf den Weg nehmen. Aber das ist jetzt wirklich ein Prozess über die 20er Jahre, wo das vermutlich von Jahr zu Jahr dann noch handfester und konkreter wird. Aber ich bin einfach begeistert, wie viele Vereine und Organisationen gesagt haben, Mann, wir wollen mit dabei sein. Und der Förderverein organisiert da jetzt auch eine tolle Plattform. Da wird es direkt im Januar ein schönes Auftakttreffen geben, wo man dann auch den Fahrplan und die Roadmap nochmal entfaltet.
Also ja. Das ist jetzt was sich schon durch unser ganzes Gespräch bisher zieht, dass Sie immer wieder sich beziehen auf Vereine und Ehrenamtliche. Und das ist, glaube ich, auch was Wuppertal nach wie vor und vielleicht immer mehr sogar ausmacht, dass sich hier viele Menschen engagieren.
Absolut. Also das, was die Stadt trägt, kommt ganz, ganz stark aus der Stadtgesellschaft, aus der Universität, aus den Institutionen. Und eine wichtige Aufgabe von uns als Stadtverwaltung ist es sozusagen, so ein Ökosystem zu schaffen, ein Umfeld, in dem diese Organisationen Unterstützung erfahren, sich noch besser vernetzen können. Denn ohne die Kraft der Zivilgesellschaft hätte sich die Stadt in den letzten Jahren nicht so hervorragend entwickelt und würde sich auch nicht so hervorragend entwickeln können.
Jetzt habe ich gerade zu Anfang gesagt, seit 2 Jahren sind Sie jetzt Oberbürgermeister, über 2 Jahren knapp. Da haben Sie ein ganz interessantes Interview zuletzt dazu gegeben. Und jetzt, weil wir gerade so ein bisschen auf die Verwaltung kamen, da passt das jetzt ganz gut ins Thema. Ich habe das Gefühl, Sie sehen sich auch viel mehr als Verwaltungsvorstand, als repräsentativer Oberbürgermeister. Kommen wir jetzt so ein bisschen drauf. Einen interessanten Satz aus diesem Interview, den Sie gesagt haben, ist, Sie haben weniger erreicht, als vor der Wahl von mir erwartet worden ist. Wo sind Sie enttäuscht?
Ja, das hat ja durchaus auch mit der Situation zu tun, die wir am Anfang ansprachen, dass sehr viel mehr Krise war, als ich selber erwartet hatte und natürlich auch die Menschen erwartet haben, die mich gewählt haben, weil ich ja mit dem, was ich auch vorher gemacht habe, insbesondere für einen Transformations- und Umbau-Perspektive stand und viel Energien, nicht nur von mir, sondern auch von der Verwaltung, natürlich in den letzten 2 Jahren in das Krisenmanagement gegangen sind. Und ich glaube, daher ist das einfach so eine gelassene, nüchterne Analyse von denjenigen, die dann ja auch eine ganz andere Welt in der Zukunft erwarteten, ist jetzt weniger Transformation bei herausgekommen, als man sich vielleicht bei der Wahl erhofft hat. Und mir war bei diesem Interview, das ich am Stadtanzeiger geführt habe, dem Kölner, auch wichtig, einfach mal eine sehr offene und ehrliche Perspektive damit auch hineinzuspielen, weil ja Politiker und Politiker oft eben alles Mögliche anfangen, sich schön zu reden. Und ich glaube auch der Stadtanzeiger da ein Interesse dran hatte, mal so einen Blick noch hinter die Kulissen zu werfen.
Den haben wir durchaus auch. Gerade hier in Wuppertal nämlich. Sie haben zum Beispiel in diesem Interview auch gesagt, und vielleicht liegt es deswegen nicht nur an der Krise, dass Sie vielleicht nicht so weit gekommen sind, wie Sie sich erhofft haben, sondern auch an so ein bisschen ja Klüngelei und parteipolitischen Interessen, die gegeneinander spielen innerhalb der Stadtverwaltung?
Also auch da ging es ja eher darum, was macht es eigentlich schwieriger, so komplizierte Veränderungsprozesse anzustoßen. Und wir haben, das muss man eben sehen, in der nordrhein-westfälischen Gemeindeverfassung ja wirklich diese ganz verrückte Situation, dass der Verwaltungsvorstand, also die Spitze der Verwaltung, etwas ist, wo der Oberbürgermeister von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt wird. Die Dezernentinnen und Dezernenten, mit denen man dann ja gemeinsam ein Team formt, aber aus der Politik dem Rat heraus gewählt werden und der Oberbürgermeister da überhaupt gar nicht mitzureden hat, wer da mit hineinkommt. Und das ist, ich komme ja aus einer anderen Welt, ne, wo ich weiß, wie gute Vorstände funktionieren. Und dieses Miteinander im Team ist ganz zentral. Und da ist es, und das haben wir in den süddeutschen Ländern auch etwas anders strukturiert, einfach hilfreich, wenn sagen wir, die Teams, die da zusammenarbeiten, in der Art, wie sie sich zusammensetzen, mal ein bisschen miteinander sich auch besser abstimmen kann. Also es macht es einfach schwieriger, ist eine Erfahrung insgesamt, dass ich aus vielen auch nordrhein-westfälischen Städten kenne. Und in dem Interview ging es eben genau um solche Fragen. Also da, und eben auch um die Frage, muss man da vielleicht auch so eine Gemeindeverfassung in NRW mal ein Stück weiterentwickeln?
Das ist jetzt sehr abstrakt dargestellt, ja. Aber es gibt ja hier eigentlich in Wuppertal ein ganz konkretes Beispiel, denn in diesem Jahr hat sich einiges getan. In der Stadtverwaltung der Kämmerer ist gegangen, wir haben einen neueren. Ich möchte da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, nach halb. Wir hören vorher nochmal Musik, dann kommt die Werbung und die Nachrichten und sprechen wir weiter hier bei Radio Wuppertal. Wir haben gerade über ein Interview, das Sie vor kurzem erst gegeben haben, gesprochen. Das haben Sie dem Kölner Stadtanzeiger gegeben. Es ging aber doch auch um Wuppertal. Wir haben gerade gesagt, es war so ein bisschen abstrakter. Es ging darum, wie Dezernate besetzt werden sollten. Dann habe ich gesagt, naja, hier gab es ja ein ganz praktisches Beispiel. Und zwar ist Kämmerer Johannes Slawik gegangen in diesem Jahr. Er ist in Rente gegangen und die Stadtspitze hat sich eben damit verändert. Der Sozialdezernent Stefan Kühn übernimmt jetzt auch die Aufgabe des Kämmerers. Hat sich jetzt, es ist jetzt 1-2 Monate her, hat sich jetzt merklich schon was geändert in der Stadtspitze dadurch?
Also wir sind jetzt ja in der Übergangsphase und Stefan Kühn nimmt derzeit eine gewaltige Belastung auf sich, weil die ganzen Aufgaben von Johannes Slawik bei ihm noch liegen. Zusammenarbeit mit Stefan Kühn macht große Freude, sagen, das ist einfach, er macht das ja auch seit 20 Jahren und es ist wahnsinnig, wie er das auch alles geschultert bekommt. Nee, und das, was Sie ansprachen, ist jetzt ja die Nachbesetzung der Stellen. Das läuft aktuell aus dem ehemaligen Dezernat von Johannes Slawik. Wenn jetzt ja 2 Stellen. Und da geht es eben genau um die Frage, was ist das zentrale Kriterium? Ist es fachliche Kompetenz oder ist es die Art des Parteibuchs, die jemand hat? Und ich mich ja sehr stark dafür eingesetzt habe, dass wir die fachliche Kompetenz ganz an den Anfang stellen müssen. Wir haben jetzt auch eine Findungskommission, wir lassen das durch eine professionelle Personalagentur begleiten. Und ich guter Dinge bin, dass wir 2 dann vielleicht ja idealerweise auch Dezernentinnen im nächsten Jahr mit an Bord haben, mit denen wir dann wieder komplett sind und das gesamte Aufgabenspektrum angehen.
Und wie viel Mitspracherecht haben Sie da dann jetzt bei der Auswahl?
Also ich selber leite die Findungskommission, die besteht aus 8 Personen. Also von daher bin ich jetzt in diesem Verfahren schon mit eingebunden. Entscheiden wird es am Ende der Rat. Also die Dezernentinnen und Dezernenten werden mit Ratsmehrheit gewählt. Und da habe ich dann auch nur eine Stimme neben den 80 Ratsmitgliedern.
Und was würden Sie sich wünschen stattdessen?
Also die, also ich glaube, das Entscheidende ist, glaube ich, die Haltung, der Geist, mit dem man an so eine solche Auswahl geht. Und der Wunsch ist, und das habe ich ja gerade auch ausgedrückt, dass wirklich dass die fachliche Qualifikation, auch vielleicht ein Stück mehr Diversität in den Verwaltungsvorstand, um damit auch nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven auf Entscheidungen zu schauen, dass das zentrale und leitende Kriterium ist. Und ich bin jetzt erstmal optimistisch, dass das sowohl in der Findungskommission als dann auch im Rat genauso gesehen wird. Weil das Gute ist ja, ich glaube, diese Dezernentenauswahl findet jetzt auch unter starker äußerer Beobachtung statt. Mhm. Und wenn man dann am Ende den Eindruck hat, ach, das ist jetzt doch wieder nur nach Parteibuch gelaufen und da sitzen doch dann wieder nur Männer in dem Verwaltungsvorstand, dass das auch viel Ernüchterung in der Stadtgesellschaft auslöst. Und ich glaube, das ist allen bewusst. Mhm.
Und ist das was Sie in Wuppertal bisher viel gesehen haben und was vielleicht auch so ein bisschen ernüchternd ist?
Ja, ich meine, wir haben ja, sagen wir, das ist die, wenn man sich die Dezernentenentscheidung der letzten Jahre und Jahrzehnte anschaut, hat man schon gespürt oder den Eindruck gewonnen, dass manchmal Parteibuch wichtiger war, als vielleicht unbedingt dann die fachliche und persönliche Eignung für Aufgaben, ohne dass ich das jetzt hier weiter kommentieren will. Also ich glaube, das ist schon eine Wahrnehmung in Teilen der Stadtgesellschaft. Und das kann sich eine Stadt, die vor so großen Herausforderungen steht, die auch sich für Zukunft fit machen will, eigentlich nicht mehr erlauben. Und darum ist es mir so wichtig, darauf zu drängen, dass wir hier einen klaren Kompass haben. Aber wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass das in den Parteien inzwischen genauso gesehen wird und dass wir da nächstes Jahr einen Verwaltungsvorstand bekommen, wo wir sagen, damit kann man arbeiten und auch die Wuppertaler und Wuppertaler sagen, so passt's.
Wobei es auch so nach außen aussieht, als hätten Sie mit Herrn Kühn so ein besseres persönliches Verhältnis auch, so wie Sie sich das wünschten, so mehr ein Team zu sein.
Also ich glaube, wir sowohl menschlich als auch fachlich schätzen wir uns sehr. Und ich muss schon sagen, das macht viel Spaß, trotz der Intensität, die das bedeutet, jetzt mit sehr viel weniger Mitgliedern im Verwaltungsvorstand zusammenzuarbeiten, durch das gute Klima und die Freude an der Arbeit miteinander. Kriegen wir das, glaube ich, ganz, ganz gut hin.
Ja, die Verwaltung aufstellen, das war ja von Anfang an auch eins ihrer Ziele, neu aufzustellen, ein bisschen besser aufzustellen, nicht nur in der Stadtspitze, sondern auch, was die ganze Stadtverwaltung angeht. Jetzt gibt's allerdings in allen Branchen massive Personalprobleme und wir merken das als Wuppertalerinnen und Wuppertaler auch immer noch, zum Beispiel, wenn wir Termine beim Straßenverkehrsamt oder beim Bürgerbüro machen wollen. Also man hat das Gefühl, im Moment, es wird nicht besser, es wird eher schlimmer.
Also ich glaube, in einigen Bereichen ist es ja durchaus auch besser geworden, wenn man sich die Situation im Einwohnermeldeamt noch von vor gut zwei Jahren anschaut und sieht, wie wir dadurch viele Organisationsmaßnahmen, auch einen tollen Einsatz des Teams, das sehr gut hinbekommen haben. Wir haben riesige Herausforderungsbereiche, da gehört die Ausländerbehörde mit dazu, aber wenn man sich die überregionale Berichterstattung anschaut, das ist eben ein Problem, das wir fast in allen Städten haben, einfach jetzt durch den starken Zuzug. Und dann gibt es eben Dinge, an denen wir organisatorisch dran sind, gerade jetzt Baubehörden, da hat sich einiges getan. Da wird man, glaube ich, jetzt auch in den nächsten Monaten spüren, dass die Prozesse noch besser werden. Beim Kfz-Behörde ist einfach das Riesenproblem dieser Wahnsinn des Führerscheinumtauschs. Also manchmal machen wir es uns in dieser Republik ja auch selber oder auch auf europäischer Ebene unendlich schwer. Man sich eben fragt, warum brauchst du Zwangsumtausche von Führerscheinen, die ja jetzt uns so ein Kfz-Amt dann zum Teil Monate und vielleicht Jahre lang mit Belastung versehen. Wenn man sich überlegt, das hätte man vielleicht auch anders hinbekommen können. Aber da hängen wir eben als Kommune ganz am Ende an der Kette und müssen ausführen.
Was da eben beschlossen wurde, ja. Das zur Verwaltung. Wir wollen das Thema jetzt, glaube ich, abschließen. Machen gleich noch so ein bisschen einen Ausblick auf das kommende Jahr hier im Elbertalk. Radio Wuppertal, der Elbertalk. Es ist gleich 10:45. Bei mir im Studio ist Oberbürgermeister Uwe Schneidewind. Es gibt was Besonderes hier in Wuppertal in diesem Jahr. Die Stadtverwaltung, der Bürgerservice geht in die Winterpause. Das ist zum ersten Mal so, also jetzt ab Heiligabend und dann sogar bis zum 8. Januar wird es zum Beispiel keinen Bürgerservice geben, um da Energie zu sparen. Wo kommt die Idee denn her?
Ja gut, das hat sehr, sehr viel mit der Gasmangellage zu tun und wir durch diese Winterpause eben die Möglichkeit haben, große Teile unserer Gebäude dann komplett herunterzufahren. Und gerade dieses Runter- und wieder Hochfahren, das lohnt sich natürlich dann am meisten, wenn man das in etwas längeren Zeitraum macht. Und wir einfach erhoffen, damit einen wirklich wichtigen Beitrag zur Gaseinsparung zu leisten und natürlich auch zur Kosteneinsparung für die Stadt.
Aber ist das denn wirklich so? Also es gibt ja auch oft, dann heizen die Leute halt zu Hause mehr, ne? Also das ist ja oft so der Vergleich, der dann gezogen wird. Das sieht für die Stadt dann gut aus am Ende, wenn man Bilanz zieht, denn die städtischen Gebäude wurden weniger beheizt, aber dafür vielleicht bei den Mitarbeiterinnen zu Hause.
Ja gut, es ist ja eine Phase, wo ohnehin viele im Urlaub sind und Familie zu Hause haben. Also ich glaube, der Effekt, der wird nicht so stark sich auswirken. Wir aber jetzt auch schon allein durch die Temperaturreduktion gemerkt, was da an Einsparung möglich ist. Und da sind das, glaube ich, jetzt wirklich ganz, ganz wichtige Erfahrungswerte, auch mit Blick auf den nächsten Winter. Denn da sind wir ja noch unsicher, ob der vielleicht nochmal sehr viel herausfordernder wird, ne, im Hinblick auf die Gasvorräte. Und ich glaube, es ist gut, dass einzelne Städte, wie wir jetzt einfach mal zeigen, welchen Effekt hat das. Dann kann man auf der Basis dieser Daten dann die Entscheidung auch für den nächsten Winter auf einer ganz anderen Grundlage treffen.
Und welche Reaktionen haben Sie auf die Entscheidung bekommen, dass Sie eine Pause machen?
Also es ist ja herausfordernd, sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, die ja einen Teil dann ihres Jahresurlaubs dort hineinlegen. Da haben wir Lösungen gefunden, das auch ein Stück zu kompensieren. Und dann natürlich auch Belastung für einige der Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht gerade zwischen den Tagen gewisse Geschäfte erledigt haben. Also wir sind uns bewusst, dass wir einigen damit durchaus etwas zumuten. Aber ich glaube, diesen Solidarbeitrag zum Gas- und Energiesparen, den alle leisten müssen, der rechtfertigt das durchaus. Und jetzt werden wir dann sehen, wie groß die Einspareffekte sind. Und das wird dann auch die Entscheidung im nächsten Jahr sehr stark mit beeinflussen.
Was machen Sie in der Zeit? Auch Urlaub?
Also formal bin ich jetzt dort auch in dem Urlaubsregime. Das gibt einem natürlich die Zeit, dann einiges zu Hause aufzubereiten, was liegen geblieben ist. In der ersten Januarwoche gibt es dann eine Reihe jetzt schon wieder externer Termine. Aber das Rathaus ist runtergefahren. Also auch ich würde, wenn ich in mein Büro gehe, dann in einem völlig unterkühlten Rathaus sitzen. Das heißt, also, wenn ich arbeite am Rechner, dann werde ich das auch zu Hause machen.
Gut, aber Homeoffice, das ist ja bekannt aus den letzten Jahren auch. Wollen wir noch mal zum Abschluss einen Ausblick auf das Jahr 2023 machen? Gibt es da vielleicht, wenn wir einmal positiv schauen, schon etwas, worauf Sie sich freuen?
Auch einiges. Also wir werden ja so ein Stück Bewegung in den Innenstädten merken. Das Schwebotrom, also diese wunderbare Schwebebahnzeitreise ins Jahr 1929, geht jetzt nächstes Jahr an den Start. Wir werden am Döpperspark, wird jetzt ja auch die Gastronomie im Köbohaus starten, der Bunker, der Club sozusagen unterhalb des Döpperspark auch losgehen. Also an vielen Punkten werden wir eben doch spüren, dass es zur Belebung in diesen Innenstädten kommt. Da freue ich mich besonders drauf. Und ansonsten, klar, geht es mit Hochdruck weiter jetzt in der Umsetzung der Buga. Wir werden auch, was die Verkehrsthemen angeht, da ist jetzt durch Lorenzusbad, zweite Fahrradstraße, eine gute Bewegung auch in die Politik gekommen. Also ich glaube, da werden wir auch einiges sehen.
Ja, gibt es da schon Pläne für die nächste autofreie Straße?
Ja, zumindest Platz am Kohl gucken wir uns jetzt sehr genau an. Fahrradstraße, da sind wir ja ohnehin mit dem Talrad. Radweg kommt jetzt Schwung rein, ne? Auch Langerfeldrasse, Hatzfeldrasse. Also da kommen jetzt die Dinge, nachdem wir lange vorgearbeitet haben, richtig gut in Bewegung. Also da können sich die Wuppertaler und Wuppertaler auf einiges jetzt im positiven Sinne freuen.
Ja, ganz bestimmt. Aber da sind wir, glaube ich, auch schon beim Thema Herausforderungen. Sie lachen schon, denn autofrei ist ja ein sehr umstrittenes Thema und wenn es nur 100 Meter sind. Aber was werden die Herausforderungen im kommenden Jahr?
Ja gut, die zentrale Frage wird eben sein, wie geht's mit der Krise, wie geht's mit dem Krieg in der Ukraine weiter? Denn gerade bei Zuspitzungen kann das natürlich dazu führen, dass viele hunderttausend Menschen weiter aus der Ukraine flüchten müssen, auch mit entsprechenden Herausforderungen für die Stadt. Wir gucken auf die ökonomische Situation, also wenn die Energiekosten sich nicht stabilisieren, ist das eine Riesenherausforderung für unsere regionale Wirtschaft. Und dann sind wir ja dran an diesen ganzen Themen, wie geht man mit den Altschulden um? Also auch politisch werden nächstes Jahr wichtige Entscheidungen getroffen. Also darum sind auch die Themen, wo man mit einem gewissen bangen Blick drauf schaut, durchaus reich an der Zahl. Aber das Zuvertrauen, auch damit umgehen zu können, ich glaube, das ist auch stärker geworden, einfach durch die guten Erfahrungen der letzten 2 Jahre. Also ich habe da ein tiefes Vertrauen, in die Stadt, in die Stadtpolitik, die Verwaltung, aber insbesondere die Bürgerinnen und Bürger, egal was da kommt, wir werden das gemeinsam packen.
Ja, man merkt es Ihnen an, Sie sind nach wie vor positiv, optimistisch und es geht voran in Wuppertal aus Ihrer Sicht.
Absolut, also ich glaube, das ist eine richtig starke Stadt mit Menschen, die sich für ihre Stadt einsetzen und das ist das größte Kapital, das eine Stadt haben kann.
Es macht immer noch Spaß, Oberbürgermeister zu sein.
Absolut.
Uwe Schneidewind im Elbertalk bei Radio Wuppertal. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Vielen Dank.